Nur auf dem Gebiet der Mathematik kann man Muad'Dibs präzise Zukunftssicht verstehen. Und zwar so: Zuerst postulieren wir eine beliebige Anzahl stufenartiger Dimensionen innerhalb eines Raums. Es handelt sich hierbei um den klassischen N-Falz, einer offenen Ansammlung von N-Dimensionen. Innerhalb dieses Rahmens erfährt auch die Zeit, wie sie allgemein begriffen wird, eine Anhäufung eindimensionaler Eigenschaften. Angewandt auf das Phänomen Muad'Dib erkennen wir, dass wir entweder mit neuen Eigenschaften der Zeit konfrontiert werden oder bei der Reduktion der Infinitesimalrechnung uns mit getrennten Systemen, die die Eigenschaften von N-Körpern besitzen, auseinandersetzen müssen. Was Muad'Dib betrifft, nehmen wir den letzteren Fall an. Wie die Reduktion demonstriert, können stufenartige Dimensionen der N-Falte lediglich getrennt innerhalb unterschiedlicher Zeiträume existieren. Getrennte Zeitdimensionen sind also erwiesenermaßen gleichzeitig existent. Da auch dies für Muad'Dib klar war, erforderten seine Vorhersagen, dass er die N-Falte nicht als offene Ansammlung wahrnahm, sondern als Wirkung innerhalb eines einfachen Rahmenwerkes. Daraus ist zu schließen, dass er sein Universum in jenem Rahmen erstarren ließ, der seine Sicht der Zeit wiedergab. Palim Bascha, Vorlesung im Siege Tabr.
Leto lag auf einem Dünenkamm und spähte über die offene Wüste zu einer gewundenen Felserhebung hinüber. Der Felsen lag wie ein immenser Wurm auf dem Sand, flach und bedrohlich im Licht der Morgensonne. Nichts rührte sich hier. Weder kreisten Vögel über ihm, noch schien sich zwischen dem Gestein irgendein anderes Tier aufzuhalten. Aber er sah die Einschnitte einer Windfalle, die sich beinahe im Mittelpunkt des Wurmrückens befanden. Wasser würde also da sein. Wäre das totale Fehlen jeglichen Lebens nicht so offenbar gewesen, der wurmähnliche Hügel hätte beinahe heimatliche Gefühle in ihm erweckt. Aber momentan lag Leto noch still und mit Sand bedeckt auf der Düne und hielt Ausschau. Eine von Gurney Halleks Melodien kam ihm mit monotoner Beharrlichkeit in den Sinn. Unten am Hügel, wo der Fuchs sich regt und Sonnenstrahlen tanzen, dort hält sich mein Geliebter auf. Unten am Hügel, wo der Fenchel wächst, schaue ich ihn an, der nie erwacht. Er liegt in seinem Grab, dort unten am Hügel. Leto fragte sich, wo der Eingang liegen mochte. Er spürte mit Sicherheit, dass dies hier Yakurutu, Fondak, war. Aber die Tatsache, dass sich hier keine Tiere zeigten, deutete darauf hin, dass irgendetwas nicht stimmte. Etwas aus seinem Unterbewusstsein warnte ihn. Was lag hinter diesen Felswänden? Dass sich hier keine Tiere aufhielten, störte ihn und erweckte sein Misstrauen. Wenn es darauf ankommt, in der Wüste zu überleben, sagt das Fehlen von irgendetwas mehr aus als dessen Anwesenheit. Aber da war die Windfalle. Das bedeutete, dass es Wasser geben musste und Menschen, die es benutzten. Dies war der verbotene Ort, der sich hinter dem Namen Fondak verbarg, während seine wahre Identität bereits sogar aus dem Bewusstsein der meisten Fremen ausgelöscht war. Aber hier hielten sich weder Vögel noch andere Tiere auf. Auch keine Menschen. Dennoch war dies hier der Ausgangspunkt des goldenen Pfades. Sein Vater hatte einmal gesagt, weil einen überall das Unbekannte umgibt, sucht man nach Wissen. Leto warf einen Blick nach rechts über den Dünenkamm. Vor kurzem war ein Sturm gewesen. Der Azraksee, jene Fläche aus Gips, hatte sich bereits von seiner Sanddecke befreit. Ein fremenitischer Aberglaube besagte, dass jeder, der ein Bijan, eins der weißen Gebiete, zu Gesicht bekam, einen Wunsch frei hatte, der zwei Seiten besaß. Er konnte sich auch gegen einen wenden. Aber für Leto sagte die Gipsfläche nichts anderes aus, als dass es einst offenes Wasser auf Arrakis gegeben haben musste. So wie es eines Tages wieder existieren würde. Er schaute nach oben und konzentrierte sich auf eventuelle Bewegungen, die ihm entgangen waren. Die Folgen des Sturms hatten den Himmel porös gemacht, und das ihn jetzt durchdringende Licht erzeugte einen milchigen Schimmer in der Atmosphäre, über dem einsam und verloren eine silberne Sonne hing, deren Strahlen von den in großer Höhe dahinziehenden Staubteppichen reflektiert wurden. Erneut schaute Leto auf den Hügel. Da Dann nahm er das Fernglas aus seinem Überlebenspack, stellte die Linsen ein und richtete es auf den nackten, grauen Klotz, an dem einst die Bewohner Jagurutos gelebt hatten. Die Feineinstellung zeigte ihm einen Dornbusch, den man gemeinhin als Königin der Nacht bezeichnete. Er wuchs an einer in den Felsen hineinragenden Stelle, die möglicherweise den Eingang des alten Sieges bildete. Letos Blick wanderte der Länge nach über die Erhebung. Die silbernen Sonnenstrahlen veränderten Rot in Grau und verliehen der Felsformation eine ungewisse Glätte. Leto rollte sich herum, wandte Jakoruto den Rücken zu und versuchte, den Weg auszumachen, der ihn durch die Dünen geführt hatte. Nichts in dieser Wildnis deutete darauf hin, dass hier noch vor kurzem sich jemand genähert hatte. Bereits jetzt hatte der Wind all seine Spuren beseitigt. Nur eine schwach erkennbare Vertiefung war dort zurückgeblieben, wo er während der Nacht von seinem Wurm gesprungen war. Wieder konzentrierte er seinen Blick auf Jagurutu. Wenn die Windfalle nicht gewesen wäre, hätte kein Anzeichen darauf hingewiesen, dass sich hier jemals Menschen aufgehalten hatten. Ohne den gewundenen Felsenhügel, der sich aus dem gebleichten Sand erhob, würde dies eine Ödnis sein, die sich von Horizont zu Horizont erstreckte. Leto spürte plötzlich, dass er sich an diesem Ort aufhielt, weil er sich weigerte, in ein System einbezogen zu werden, das ihm von seinen Vorfahren aufgezwungen werden sollte. Er dachte daran zurück, was die Leute in ihm gesehen hatten. Jeder ihrer Blicke war auf ein universales Missverständnis zurückzuführen. »Ich muss die Verantwortung für unseren gemeinsamen Plan akzeptieren«, dachte er. Noch einmal suchte er der Länge nach den Felsenhügel ab. Alle Beschreibungen waren sich darin einig, dass dies Fondak war. Und Fondak war mit Jakurutu identisch. Er fühlte, was diesen Ort anbetraf, eine seltsame innere Resonanz und öffnete in der Art der Bene Gesserit sein Bewusstsein, ohne zu versuchen, etwas über Jakurutu wissen zu wollen. Wissen stellte eine Barriere dar, die einen daran hinderte, etwas in Erfahrung zu bringen. Nur für einen kurzen Augenblick gestattete er sich Vermutungen, ohne jedoch Fragen oder Forderungen zu stellen. Was ihm auffiel, war das absolute Fehlen tierischen Lebens, und das alarmierte ihn. Es gab hier keine Aasvögel, keine Adler, keine Geier, keine Falken. Selbst wenn alles andere Leben sich versteckte, Aasvögel mussten zu sehen sein. Jede Wasserstelle in der Wüste war in der Regel von einer kompletten Nahrungskette umgeben. Und das Ende dieser Kette waren die unausweichlichen, allgegenwärtigen Aasvögel. Keiner von ihnen war durch seine Gegenwart angelockt worden. Und dabei kannte er jene Siege-Wachhunde, die in Reihen hingeduckt auf den Klippen eines jeden Wohnortes zu sitzen und auf Fleisch zu warten pflegten, sehr gut. Die Fremen bezeichneten sie als unsere Mitbewerber. Aber sie sagten dies ohne Eifersucht, weil sie ihnen oft durch ihr Verhalten verrieten, wenn Fremde auftauchten. Was ist, wenn selbst die Schmuggler Fondak aufgegeben haben?